Schreiben ist auch definitiv eine Art von Therapie. Mhm. Das heißt, es kommen auch einfach Dinge hoch und manches auch, was man einfach verstaut hat und eben nicht über sich wusste. Und dann kann man das aber sehr, sehr schön, ich möchte nicht sagen verarbeiten, aber reinlegen in die Geschichte und mit einbauen. Mhm. Und es ist auch wirklich eine schöne Form, um einen Zugang zu seinen Emotionen zu finden.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von Finde deinen eigenen Weg. Mein Name ist Ben und ich freue mich, dass du zuhörst. Heute lade ich dich ein, mit mir eine Autorin kennenzulernen. Ihr Name ist Annika Landsteiner, sie lebt in München und ich durfte sie kürzlich durch eine gemeinsame Freundin von uns kennenlernen. Und ich war sofort begeistert von ihr und der Art und Weise, wie sie über das Schreiben spricht und was sie so berichtet, was das Schreiben für sie bedeutet. Ich habe da sofort Parallelen erkannt. Wenn du mich mittlerweile ganz gut kennengelernt hast, dann weißt du, dass Bewegung für mich sehr viel bietet und auch mir sehr viel Informationen über mich selbst liefert und vor allem Erkenntnisse. Und so wie sie über das Schreiben erzählt hat, passiert bei ihr genau das Gleiche durch das Schreiben. Und sie beschreibt das teilweise schon als einen sehr therapeutischen Vorgang fast schon. Und ihr erstes Buch, das ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, dass es erschienen ist, trägt den schönen Titel Gehen, um zu bleiben. Und als sie davon mir erzählt hat, wusste ich sofort, ich muss mit ihr so ein Interview aufnehmen, denn sie erzählt in diesem Buch von verschiedenen Reisen, die sie gemacht hat und ihren ganz privaten, persönlichen Erlebnissen. Und wie hat sie das wahrgenommen? Wie hat sie das beschäftigt? Was ist bei ihr da im Kopf passiert? Und der gleiche Prozess passiert bei ihr quasi wieder und wieder beim Schreiben. Und jetzt ist es kurz davor, dass sie ihr zweites Buch veröffentlicht. Das trägt den Titel Mein italienischer Vater. Das ist keine persönliche Geschichte, sondern das ist ein fiktiver Roman. Und was ich daran so spannend finde, ist, da sprechen ja Menschen miteinander. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich einen Roman lese, da treten ja echte Charaktere auf. Und da wollte ich schon lange mal mit einem Autor drüber reden, wie funktioniert das eigentlich? Also was bringt diese Charaktere zum Leben? Und als ich das erste Mal mit Annika darüber geredet habe, wusste ich sofort, sie ist der richtige Gesprächspartner dafür. Deswegen freue ich mich jetzt riesig auf das Gespräch und wünsche euch viel Spaß dabei. Schön, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, Anni. Jetzt so in der heißen Phase von deinem Roman. Oder ist es jetzt schon die heiße Phase? Weil im September wird der veröffentlicht. Und was würdest du selber sagen? Wann ist die heiße Phase?
Die ganze Zeit war die heiße Phase. Aber jetzt geht er langsam in den Druck und jetzt könnte man fast sagen, dass die heiße Phase vorbei ist. Ja.
Ach, schon vorbei?
Ja.
Okay, wann ist Veröffentlichung genau?
10.9. erscheint er. Mhm.
Und das heißt, jetzt wird es auch langsam irgendwie kritisch, weil jetzt kann man dann nichts mehr ändern. Wie fühlt sich das an?
Genau, jetzt kann man nichts mehr ändern. Ich hatte die Druckfahnen, das heißt, du bekommst aus dem Druck sozusagen das Buch, wie es dann später aussieht, aber eben auf Blatt Papier, also alles ist richtig gesetzt. Und das hatte ich jetzt vor 2 Wochen und da ist so ein bisschen das, ja, die Schwierigkeit, würde ich sagen, dass du wirklich alles nochmal durchschaust, vor allem im Hinblick auf Logikfehler oder Rechtschreibung oder Kleinigkeiten, Jahreszahlen, alles, was noch nicht so wirklich passt. Natürlich nicht alleine, aber eben du auch als Autor. Aber die großen Sachen darfst du da nicht mehr verändern. Das heißt, wenn du da wirklich siehst, im schlechtesten Fall, dieser Charakter passt nicht oder dann ist es einfach zu spät. Mhm.
Und der Titel ist ja Mein italienischer Vater. Mhm. Und du hast es auch berichtet, du hast meine Podcast-Folge mit der Sina angehört. Und die Sina wollte dir auch eine Frage stellen. Und zwar so, du hast dir mal von einem Italienurlaub erzählt Und ihre Frage ist jetzt, wie der Zusammenhang quasi von diesem Roman, Mein italienischer Vater, und diesem Italienurlaub ist.
Mhm. Genau. Ich war in Süditalien, das ist auch ein Kapitel in meinem Buch. Ich glaube, daher weiß sie das auch, weil sie eben im Podcast, in deiner Podcast-Folge gesagt hat, dass es ja so holprig war, dieser Urlaub. Mhm. Und das war in der Tat der Fall. Und das war schon parallel. Also ich hatte schon die Romanidee und ich hatte auch schon angefangen zu schreiben. Also ich hatte schon ein Exposé und hatte aber auch schon angefangen, eine Leseprobe zu schreiben. Mhm. Und bin dann einfach mal nach Süditalien geflogen und wollte mir das natürlich vor Ort anschauen, ob auch speziell dieser Bereich, wo der Roman dann auch spielt, ob das für mich einfach so passt, weil ich zu dem Zeitpunkt genau dort noch nicht gewesen war.
Mhm. Und was war dann holprig?
Die ganze Reise. Ja. Das war eine Reise, wo einfach der Wurm drin war von vornherein. Das hat angefangen, dass es für mich immer eine Herausforderung ist, im Ausland Auto zu fahren. Ich fahre total gerne Auto, aber alleine und im Ausland fällt mir relativ schwer.
Und dann noch Italien.
Und dann noch Italien. Und das war wirklich so mit dem Mietauto vom Flughafen auf die Autobahn und Navi fällt aus und ich fahre einfach mal los und nichts ging mehr. Und in weiser Voraussicht hatte ich dann aber eine Offline-Karte auf meinem Handy und bin dann einfach nur mit der Sprachsteuerung sozusagen weitergefahren. 3 Stunden alleine, dann ging langsam die Sonne unter und ja, also es waren ganz viele Sachen so im Straßenverkehr, die nicht gepasst haben. Ich habe auch einen fetten Strafzettel danach bekommen, weil ich wohl mal aus Versehen irgendwo reingefahren bin, wo ich nicht hätte reinfahren dürfen. Okay. Der kam dann 3 Monate später zu mir nach Hause. Und ganz viele andere Kleinigkeiten, es ist komplett ins Wasser gefallen, obwohl September in Süditalien kann eigentlich wunderschön und auch richtig heiß sein, aber es war kühl und richtig stürmisch und dementsprechend war ich auch in vielen Unterkünften die Einzige. Also es war so, es haben nur noch so die Tumbleweeds teilweise gefehlt, die so über die Straße fegen. Und irgendwie hat es letztendlich gepasst, weil der Roman spielt tatsächlich größtenteils im Winter. Also ich konnte mich da ein bisschen drauf einstellen, Italien von der anderen Seite zu sehen. Aber ich war in dem Moment eigentlich krass auf Urlaubsstimmung und hatte Lust auf Recherche und ein bisschen unter italienischer Sonne liegen. Und das war dann nicht so der Fall.
Haben es dann auch irgendwelche kleinen Anekdoten oder Erlebnisse letztlich direkt in den Roman geschafft?
Nee. Also der Roman ist komplett Fiktion, aber man muss natürlich immer sagen, keine Ahnung, wo das Unterbewusstsein hinsteuert und was vielleicht drin ist, was ich irgendwie dort vielleicht mal einen Gedanken hatte oder so. Das kann natürlich sein, ja.
Jetzt, das bringt mich gleich auf ein Thema, das hast du selber mal in einer Podcast-Folge so schön ausgedrückt, weil du hast ja selber auch einen Podcast, den finde ich sehr gut, da komme ich nachher auch noch dazu. Aber eine Sache, die du da gesagt hast, da ging es darum, dass beim Schreiben als Autor kehrt man eigentlich so sein Innerstes nach außen. Also das ist für dich auch so was besonders Authentisches. Und magst du mal beschreiben, wie das irgendwie abläuft oder wie man sich das vorstellen muss, dieses von innen nach außen kehren?
Also Schreiben ist ja einfach eine Ausdrucksform. Und man muss immer ein bisschen unterscheiden, wenn wir jetzt bei Büchern bleiben, ob man was Reales schreibt, also zum Beispiel wie mein erstes Buch, was wirklich autobiografische Geschichten sind, oder ob ich mir was ausdenke, also einen Roman in der Belletristik-Schiene einfach. Und in beiden Bereichen bin ich davon überzeugt, dass da, also im ersten ja sowieso, aber im zweiten auch einfach deine persönlichen Erkenntnisse mit einspielen. Aber im zweiten Bereich ist es natürlich so, also in der Fiktion, dass du nicht hundertprozentig steuerst und auch nicht weißt, was da so reinspielt. Ja.
Und du hast auch so schön gesagt, dass Charaktere entwickeln sich einfach. Und das finde ich, also das hat mich total überwältigt, irgendwie dieses, du fängst an zu schreiben und dann hast du eine grobe Idee und die entwickeln sich. Also wie muss man sich das vorstellen? Das ist echt krass.
Es ist absurd und ich hätte das nie selbst geglaubt, wenn ich das nicht selbst erlebt hätte. Bei mir ist es auch noch tatsächlich so, ich bin jetzt kein strukturierter Schreiber. Ich setze mich hin und ich habe einen Plot und dann lege ich los und dann schaue ich aber, was passiert und wo die Menschen eben hingehen. Und da spielt mir das natürlich stark mit rein, weil ich mich nicht so in ein Konzept presse vorher, sondern einfach mal schaue. Und ich habe das dann bei meinem allerersten Roman, der in der Schublade liegt, eben gemerkt, dass da plötzlich die Hauptprotagonistin was gemacht hat, was ich nicht vorhatte und wo ich wirklich auch da saß und mir dachte, okay, das passt perfekt, das tut sie jetzt einfach so, aber was zur Hölle tut sie da und warum? Und das wollte ich doch gar nicht so. Aha. Und die entwickeln ein Eigenleben und das ist total schräg, aber es passt eigentlich immer.
Wurdest du da dann, also gut, das spricht jetzt dafür, aber wurdest du da dann schon öfter mal überrascht?
Ja.
So?
Ja.
Und wie reagiert man dann? Also klappt man da erstmal den Laptop zu? Oder also ich stelle mir das total krass vor.
Man geht in ein Streitgespräch mit den Charakteren. Nee, in meinem jetzigen Roman, den ich jetzt geschrieben habe, fand ich das eigentlich richtig gut, dass die Hauptprotagonistin, wo ich so ein bisschen Angst hatte, man könnte vielleicht mich immer wieder fragen, ob da viel von mir drin steckt und ob ich das so bin, die startet an einem ganz, ganz anderen Punkt, an einem Punkt, den ich überhaupt nicht kenne und geht auch mit sehr vielen Dingen anders um, als ich es tun würde. Mhm. Und ich habe da auch mit meiner Lektorin viel drüber diskutiert, konstruktiv, ob das nachvollziehbar und auch sympathisch ist, was sie da teilweise macht. Und das fand ich richtig spannend, dass ich da mal so gemerkt habe, das ist wirklich Fiktion jetzt für mich und diese Frau, die mag ich. Und da gibt es Phasen, die mag ich auch mal wieder nicht. Aber ich komme mit ihr auf einen grünen Nenner und ich kann sie nachvollziehen und ich finde sie toll.
Mhm. Und wenn das jetzt so ist, dass das Schreiben das Innerste nach außen kehrt, musst du da vorher erst gut über dich Bescheid wissen, um das zu tun? Oder ist es dann so, dass während du schreibst, du dann auch ganz viel erfährst?
Sehr schöne Frage. Ich weiß nicht, ob ich da schon eine Antwort drauf habe. Ja. Also ich glaube, dass das definitiv eine Mischung ist. Und jedem Autor, jeder Autorin wird es da vielleicht anders gehen. Mhm. Schreiben ist auch definitiv eine Art von Therapie. Mhm. Das heißt, es kommen auch einfach Dinge hoch und manches auch, was man einfach verstaut hat und eben nicht über sich wusste. Und dann kann man das aber sehr, sehr schön, ich möchte nicht sagen verarbeiten, aber reinlegen in die Geschichte und mit einbauen. Mhm. Und es ist auch wirklich eine schöne Form, um Zugang zu seinen Emotionen zu finden. Mhm. Also es gibt auch oft Momente, wo ich wirklich heulend über der Tastatur sitze und Krass. Das ist jetzt, das ist dann halt einfach so. Das ist jetzt nicht, weil man diese Szene besonders toll findet oder unterhalten oder sich selber auf die Schulter klopft und sich denkt, wow, das hast du mal wieder richtig gut hinbekommen, sondern ich lese diesen Satz und der macht was mit mir und der berührt mich und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich den geschrieben habe, sondern ich bin in dem Moment die Leserin, ich lese dieses Manuskript und ich denke und ich fange an zu weinen oder an zu lachen oder was auch immer. Ja.
Also ist das der Vorgang des Schreibens, würdest du jetzt sagen, das passiert einfach oder das ist intuitiv? Wie würdest du es selber beschreiben?
Bei mir schon. Also bei mir ist Schreiben wahnsinnig intuitiv. Ich habe, wenn wir bei den Büchern bleiben, definitiv einen Plot. Ich muss auch alleine, um an den Buchvertrag zu kommen, um ein Manuskript abzugeben, brauche ich ein Exposé, das einfach stringent durcherzählt, was da passiert, also eine Inhaltsangabe. Aber der Raum dazwischen ist total intuitiv. Und wenn die Person woanders hingeht, als geplant ist, dann ist das einfach so.
Mhm. In einem deiner Podcasts hast du erzählt, du hast mit 11 Jahren angefangen zu schreiben. Und du hast auch erwähnt, dass Schreiben ist ein Handwerk, dass man das lernen kann. Möchtest du mal selber beschreiben, wie du das geübt hast, so über die Jahre? Ich meine, 11 Jahre, da liegen jetzt ein paar Jahre dazwischen.
Der ist auch nicht so gut. Ich glaube, beziehungsweise mit 11 habe ich auch einfach angefangen und ich war da sehr inspiriert von so ein paar Jugend-Kinderbüchern, die ich damals gelesen habe. Und das hat man dem Roman auch total angemerkt. Mhm. Also zum Beispiel hat der in den USA gespielt, der heißt Die Trauerweide. Und eben weil ich vorher ein Buch gelesen hatte, wo auch eine Trauerweide eine große Rolle gespielt hatte. Das heißt, ich habe Ideen einfach adaptiert und für mich so wieder neu geformt. Mhm. Und im Laufe der Jahre war es dann tatsächlich so, dass ich mit dieser intuitiven Art auch weitergemacht habe und auch Erfolg hatte, eben eine Agentur gefunden habe und auch Buchverträge. Aber es kommt halt eben ein Punkt, wo man einen guten Text schleifen muss, wo man einfach dann wirklich mit Handwerk ran muss. Mhm. Und das sind Sachen, die man lernen kann und auch lernen muss, wenn man sie nicht vorher einfach schon aus einer absoluten Begabung heraus kann. Und da gibt es gute Literatur und die hilft einem dabei einfach auch, ja, Charaktere zu schärfen, Logikfehler zu entdecken, wirklich mal aufzuzeigen, wie ist die eigene Sprache, also die eigene Sprache finden und dann aber auch überlegen, wie kann ich die toll herausarbeiten, wo muss ich was wegnehmen. Diese ganzen Sachen lassen sich dann wirklich auch sozusagen vom Rohdiamanten wirklich schleifen zum Endprodukt.
Und ich finde auch, du hast diesen ganzen Prozess, wie man Autor wird, hast du auch in der Podcast-Folge sehr gut erklärt. Da will ich jetzt auch gar nicht so viel reinbohren. Heißt der Podcast eigentlich über Frauen oder über Frauen?
Beides.
Beides. Das heißt, das darf man sich dann selber raussuchen, ja, wie man es ausspricht. Wie kam der Titel zustande?
Intuitiv.
Wieder mal.
Anscheinend zumindest. Ja. Ich habe keine Erklärung. Mhm. Der kam einfach so, natürlich aus diesem Gedanken heraus, okay, das geht hier über Frauen, aber eben auch diese Metaebene über Frauen. Mhm.
Und da in dieser Folge, wo es darum ging, wie man denn Autor wird, fand ich, hast du auch eine ganz tolle Sache gesagt, nämlich man muss sich das genau überlegen, warum man das jetzt macht. Also sehe ich am Horizont mich sozusagen in Hollywood irgendwo über einen roten Teppich wandeln und deswegen möchte ich Autor werden, weil ich will, dass es mal verfilmt wird. Oder sehe ich tatsächlich die echten Beweggründe so, dass ich mag es, mich hinzuhocken und zu schreiben, daran zu feilen und wirklich was zu tun. Und ich finde, diese Entscheidung ist unglaublich reif irgendwo, weil oft in unserem Leben stehen wir vor Entscheidungen, da sehen wir etwas am Horizont, wo wir das Gefühl haben, oh, das ist jetzt irgendwie attraktiv. Aber wir hinterfragen dann selten, ja, was bedeutet das jetzt wirklich für mich, wenn ich diesen Weg einschlage? Mhm. Und willst du mal da was dazu sagen? Also hast du auch diese Art der Reife in der Entscheidung schon irgendwo in einem anderen Bereich in deinem Leben mal gehabt, dass du dir überlegt hast, kann ich das jetzt machen oder sollte ich das vielleicht eher sein lassen? Und hast du das dann auch so untersucht und angeschaut, ja, was sind jetzt die echten Gründe dahinter? Mhm.
Ich sage eigentlich immer, dass ich schreiben oder spielen wollte. Und ich war ja erst auf der Schauspielschule und habe den Beruf auch gemacht. Und da muss ich sagen, dass ich da nie so wirklich mir Gedanken drüber gemacht habe. Einfach wahrscheinlich auch alterstechnisch. Ich bin einfach auf die Schauspielschule gegangen und los ging's. Mhm. Aber natürlich war ich da auch verliebt in Vorstellungen, die diesen Traum einfach genährt haben und die wir halt alle kennen. Und beim Schreiben, das hat genauso einen Platz in meinem Herzen immer gehabt. Aber da habe ich einfach dadurch, dass ich dann damit angefangen habe und mir das auch alles selbst aufgebaut habe, ohne eine Ausbildung, auch wirklich gemerkt, dass das ist ein Handwerk und da muss man dahinter bleiben und man muss auch wirklich wissen, wofür man das macht. Mhm. Und das ist immer sehr einfach zu sagen, dass das eine Selbstdarstellung ist. Das bekommen ja oft Künstler dann von Latz geknallt. Mhm. Und das spielt sicherlich mit rein, keine Frage. Aber es ist meiner Meinung nach ein zu hartes Handwerk und ein zu harter Beruf, um das ausschließlich aus Gründen der Selbstdarstellung machen zu wollen, weil es einfach wahnsinnig unglamourös ist, den ganzen Tag am Laptop zu sitzen. Und ich bin jetzt auch niemand, der 3 Seiten am Tag schreibt, ach was, 3 Sätze und dann, keine Ahnung, geht er raus, sein Leben genießen und lebt dann von seinen Royalties irgendwie groß. Das ist es halt nicht. Ich sitze einfach lang am Laptop und ich arbeite viel und ich habe wahnsinnig viel Arbeit in dieses Manuskript gesteckt. Und da muss man einfach wirklich wissen, macht mir dieser Weg auch Spaß? Also will ich nicht Autor werden oder Autorin werden? Will ich das werden, weil mir wirklich auch alles Spaß macht und ja, mich wirklich erfüllt und vor allem auch diese Momente, die nicht schön sind? Oder will ich einfach nur am Ende dieses Buch auf der Bestsellerliste sehen oder eben verkauft als Film sehen oder als Hörbuch einsprechen? Also diese ganzen Belohnungen am Ende dafür haben oder eben die Liebe.
Wenn ich jetzt an der Weggabelung stehe, wo quasi rechts Autor, links irgendwas anders ist, ich weiß ja nicht, wie der Weg aussieht. im Idealfall habe ich so eine Vorstellung und ich sehe hinten vielleicht 3 Sätze schreiben und Kaffee trinken, aber ich sehe ja nicht, wie der Weg dorthin aussieht. Wie kann ich das rausfinden? Was meinst du, wie kann ich rausfinden, ob ich jetzt rechts oder links abbiege?
Also rein aus dem Bauch gesprochen, weißt du das, ob du Autor bist, weil du nicht schreiben kannst. Das ist relativ einfach. Ich merke das auch ganz oft, wenn ich auf Reisen bin, wenn mal so, ich sag mal so 3-4 Tage ins Land gehen, dann werde ich einfach hibbelig, dann will ich einfach was schreiben. Und alleine das ist schon mal ein guter Grund, dass man irgendwie weiß, man braucht dieses Ventil und das gehört zu einem und man sollte da was draus machen. Mhm. Und dann wirklich pragmatisch betrachtet, sich mit Leuten unterhalten, die den Weg schon gegangen sind. Die können wirklich ganz genau aufzeigen, was da für Stationen kommen können und welche Hürden es geben könnte und Tipps und alles Mögliche einem erklären.
Und du selber, du sagst auch, du liest selber auch viel und empfiehlst es auch jedem, der schreiben möchte und in die Richtung gehen möchte. Kannst du eigentlich noch normal ein Buch lesen oder läuft da immer so eine Metaebene mit, wenn du ein Buch liest?
Das geht mir ähnlich wie nachdem ich so meine Schauspielkarriere an den Nagel gehangen habe, weil ich konnte nicht ins Kino gehen, ohne den Film einfach komplett zu zerlegen. Zerlegen im Sinne von nicht schlecht reden, sondern okay, wie waren die Schauspieler? Mhm. Was glaubst du, wie die Regisseure waren? Danach Trivia lesen und über die Regisseure Interviews anschauen und alles Mögliche. Und es geht mir auch beim Lesen ähnlich, wobei ich sagen muss, dass ich vor allem, wenn ich Bücher lese von gleichaltrigen Autoren und Autorinnen, sei es jetzt von Deutschland oder weltweit, dann gerate ich da schneller rein, dass ich mich frage, hätte ich das auch so gemacht, würde mich dieses Thema heute auch so interessieren, weil da einfach diese Alterssache mitspielt. Aber grundsätzlich, wenn mir ein Buch ansatzweise gefällt, dann kann ich da wirklich eintauchen und das auch abschalten.
Mhm. Das heißt, gibt es dann auch irgendwas, das dich so nervt an einem Buch, dass du dann sagst, nee, das kann ich jetzt nicht lesen?
Ja.
Ja, was ist das dann?
Ich bin da gerade dran an einem Buch. Ich habe mir wahnsinnig viel davon versprochen und die Charaktere sind so dermaßen Stereotypen, dass es mich richtig ärgert und es sind sehr viele gesellschaftliche Vorurteile in den Zwischenzeilen, von denen ich mich die ganze Zeit frage, weil es eigentlich nicht so angelegt ist, ob das jetzt wirklich so genial gemacht ist oder ob die Autorin einfach überhaupt nicht aufmerksam war. Und die Charaktere, ich kann die nicht nachvollziehen, was jetzt per se nicht schlimm ist, aber ich kann mich auch überhaupt nicht in sie reinempfinden und ich finde sie einfach schrecklich. Und ich habe kein Empfinden mit ihnen, mit dem, was ihnen passiert.
Hast du einen Einblick, wie intuitiv oder nicht intuitiv das Schreiben bei anderen Autoren und Autorinnen abläuft? Also könnte das jetzt in dem Fall sein, dass die Person, die das Buch geschrieben hat, halt es einfach nicht so intuitiv macht wie du, oder dass es in dem Fall quasi geplant abläuft und eine Fehlplanung ist? Hast du da einen Einblick?
Ja, wobei man dann sagen muss, man muss ja mal überlegen, welche Schritte ein Buch durchläuft, damit es auf den Markt kommt. Da schauen halt auch viele drauf, deren Job es eigentlich ist zu sagen, du, dieser Charakter, der geht einfach so nicht. Aha. Meiner Meinung nach jetzt. Ja. Also wenn ich jetzt in der Position wäre, da zu kritisieren. Ich bin jetzt nur die Endverbraucherin, deswegen ist es mir relativ egal, auch wie ein Buch entsteht, weil das jedem so beliebt, wie er da rangeht. Mhm. Also ich kenne fantastische Autorenkollegen, die da ganz anders rangehen als ich, aber das Endprodukt ist trotzdem toll und das ist, was es ausmacht. Und ja, wenn man einfach überlegt, wie viele Bücher auf den Markt kommen und dass alle einen sehr, sehr langen Prozess durchlaufen, dann kann es manchmal einen einfach ärgern, wenn dann so ein Buch vor einem liegt, was meiner Meinung nach einfach sehr, sehr grobe Fehler macht.
Hast du in dem Moment dann das Gefühl, boah, da würde ich mich jetzt gerne hinhocken und die Geschichte anders schreiben?
Nee, das nicht, aber ich fand, dass die Geschichte so toll, die Idee der Geschichte war so toll und die hatte so viel Potenzial, dass ich es schon schade finde, dass sie so verschenkt wird.
Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Weil du jetzt gerade den Buchmarkt angesprochen hast, du sprichst auch sehr viel in deinem Podcast, wie man Autor wird, sehr viel darüber, so die Zusammenarbeit mit dem Verlag, mit dem Lektor und so weiter. Was mich da noch interessiert, das denke ich mir auch ganz oft bei Nachrichten, es wird ja quasi nur das gedruckt oder veröffentlicht, wo irgendwer der Meinung ist,
das verkauft sich gut. Also, oder nicht gut, aber das können wir irgendwie verkaufen. Und wie siehst du dich selber als Autor in diesem Spiel? Also, sagst du dann da, nee, das geht schon so? Oder wie viel Macht hat man da überhaupt? Magst du da mal davon erzählen?
Ich muss mir kurz überlegen, was ich überhaupt erzählen darf. Nein, Quatsch. Es gibt wahnsinnig viele Manuskripte. Mhm. Und es gibt sehr wenige Plätze, dass die verlegt werden können. Mhm. Einfach auch aus dem Grund heraus, dass Lektoren unglaublich viele ungefragte Einsendungen bekommen, mhm, und dass dann auch einfach ein Zeitproblem ist, die alle zu sichten. Mhm. Und daher würde ich sagen, ist ein Stück weit auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und die, mhm, Portion Glück mit dabei, definitiv. Mhm. Und es gibt sicherlich Manuskripte, die wahnsinnig gut sind, die sicherlich besser sind als meine, die aber jetzt in diesem Jahr den Platz nicht bekommen haben, aber hoffentlich, mhm, vielleicht im nächsten Jahr. Und demnach, ich würde mal so sagen, wenn man dann den Fuß in der Tür hat und diesen Buchvertrag in der Hand, man ist ja jetzt kein Bittsteller, die wollen ja auch was von einem, die haben sich ja auch für einen interessiert. Mhm. Und dann ist es auch, zumindest in meinem Fall, ein wunderbares Arbeiten auf Augenhöhe und dann kann, mhm, man toll und konstruktiv darüber reden. Bis man aber wirklich reinkommt, kann es halt teilweise sehr, sehr lange dauern, mhm, und schwierig sein.
Mhm. Und du hast es schon angesprochen, dein erster Roman, der liegt nur in der Schublade.
Ja.
Und da berichtest du auch in deinem Podcast wieder darüber, dass das eigentlich gut so ist.
Mhm.
Also, dass der nicht veröffentlicht wurde. Wie meinst du das?
Weil ich den heute nicht mehr veröffentlicht sehen wollen würde.
Mhm.
Also ich habe an diesem Manuskript sehr lange geschrieben, weil ich zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Buchvertrag oder irgendein Interesse von einem Verlag hatte. Mhm. Ich habe irgendwann einfach mal gedacht, also ich habe mich so gefragt, du schreibst jetzt Kolumnen und Artikel und Features und Reportagen. Eigentlich willst du doch eigentlich einen Roman schreiben. Mhm. Kannst du das überhaupt? Weil es ein krasser Unterschied ist, ob du eine 20-seitige Kurzgeschichte schreibst oder eben einen Roman auf 500 Seiten, sagen wir jetzt mal. Mhm. Also so eine Geschichte einfach so lange auch zu entwickeln.
Mhm.
Und dann habe ich mich rangesetzt und habe das probiert und habe den aber immer wieder auch weggelegt, weil ich eben keine Deadline hatte oder ein, mhm, Interesse von jemandem. Und dann kam, beziehungsweise dann hatte ich das Glück, zu einer Literaturagentur zu kommen und von der aufgenommen zu werden. Und habe dann auch gemeinsam mit meinem heutigen Agenten an diesem Manuskript gearbeitet und würde eben retrospektive sagen, dass ich da das Manuskript bzw. das Romanschreiben gelernt habe.
Mhm.
Aber dass es auch da einfach, also das war der Sinn und Zweck dieses Manuskriptes. Und, mhm, ich bin froh, dass der in der Schublade liegt. Er ist auch sehr, sehr autobiografisch, mhm, und das wäre mir vielleicht dann heute auch zu persönlich, mhm, weiß ich nicht.
Das heißt, so im Rückblick geht es dir gut damit, dass er da liegt?
Ja, also am Anfang, als dann sich so herauskristallisiert hat, dass der wahrscheinlich keine Veröffentlichung findet, dann bist du natürlich wahnsinnig enttäuscht, weil es steckt viel Arbeit drin und auch der war sehr umfangreich. Es gibt, mhm, natürlich auch Romane, die gut 200 Seiten haben, aber auch der hatte, ich glaube, 350 aufwärts.
Mhm.
Das heißt, da steckt Arbeit drin.
Mhm.
Da stecken natürlich auch Szenen und Sätze drin, die ich gemocht habe. Und natürlich, mhm, gab es auch Zeiten, wo ich gerne diese Vorstellung gehabt hätte, dass andere den lesen und mit, mhm, mir diese Reise machen.
Mhm.
Aber als ich dann gemerkt habe, dass das einfach der Sinn war und dass ich jetzt mal blöd formuliert oder einfach formuliert schreiben gelernt habe, also, mhm, das Handwerk, worüber, mhm, wir vorher gesprochen, mhm, haben, jetzt kann es losgehen.
Mhm. Und dann hast du ja das Handwerk eigentlich gleich bei deinem ersten Buch auch verwendet, oder? Also bei Gehen, um zu bleiben.
Ja, Gehen, um zu bleiben ist ein Sachbuch, weil es autobiografisch ist und es, mhm, ist keine Fiktion,
mhm,
aber es ist sehr nah dran am erzählenden Roman, weil, mhm, es einfach eine von der Erzählform her sehr, sehr die Art von einer Geschichte ist.
Mhm. Wie spannend war es für dich, als das Buch dann quasi auf den Markt kam? Magst du mal so den Moment beschreiben? Ich habe das auch bei der Sina so angesprochen, weil sie ja auch ein Buch geschrieben hat.
Mhm.
Und ja, ich sage immer, wenn ich mit einer eigenen Idee raustrete vor die Öffentlichkeit, für mich ist das wirklich wie so ein Hosen runterlassen jetzt. Und alle können mal gucken und jeder darf was dazu sagen. Wie ging es dir dabei?
Total. Ich habe in der Zeit, in der ich das Buch geschrieben habe, da überhaupt nicht dran gedacht, weil ich so überzeugt war von dem Buch, mhm, und auch wusste, du bist jetzt genau an dem Platz, an den du hingehörst. Und die Zeit, in der ich dann gewartet habe, dass es veröffentlicht wird und dann auch als es veröffentlicht wurde, das war eine einzige Achterbahn. Mhm. Man muss auch dazu sagen, das Buch sollte, glaube ich, Montag erscheinen und dann haben mich aber Freitag vorher schon auf Instagram Fotos erreicht. So, hey, ich habe dein Buch gesehen, das liegt schon hier im Hugendubel. Und da war ich fix und alle, weil ich einfach noch nicht ready war. Ja. Das war wie so, ja, irgendwie eine Note einen Tag vorher zu bekommen, aha, und man ist einfach nicht drauf eingestellt. Und ja, ich war einfach wahnsinnig aufgeregt, weil, mhm, es ist halt eben der Unterschied zur Fiktion. Da ist meine Porträtaufnahme ist auf dem Cover und es geht um mich. Es sind meine Reiseerfahrungen. Mhm. Es ist kein Charakter dazwischen, an dem man sich anlehnen kann, mhm, und sagen kann, das ist Fiktion, sondern, mhm, das ist meine Geschichte. Und damit habe ich mich sehr, sehr angreifbar gemacht. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so nach einem Jahr ein Resümee ziehen kann, habe ich unwahrscheinlich viel positives Feedback bekommen, was, mhm, mich total da durchgetragen hat, aber natürlich auch negatives. Und da bin ich froh, dran gewachsen zu sein, weil nachdem es rausgekommen ist, dachte ich auch so, das machst du nie wieder. Du schreibst jetzt, mhm, nur noch Fiktion. Mhm.
Und du hast es gerade als Achterbahn beschrieben. Also ja, das wird wahrscheinlich zwischen irgendwelchen negativen Kommentaren und positiven Rezensionen und Bildern und so weiter gehen. Wie hast du es geschafft, da in der Mitte zu bleiben oder irgendwie in der Mitte rauszukommen? Was ist aus dieser Achterbahn mittlerweile geworden?
Die ersten Tage war ich sehr emotional und, mhm, da wusste ich auch nicht wirklich, wie ich mit umgehen soll. Mhm. Und was ich da wieder festgestellt habe, ist, es können dich 100 Leute mit Liebe überschütten, dann kommt, mhm, einer und zerpflügt dir das Ding und du hörst nur auf denjenigen. Mhm. Und da bin ich reingewachsen tatsächlich. Also ich habe ganz viel mit Leuten gesprochen. Ich habe mir sehr viel Gutes getan. Es gab Tage, da habe ich mich den ganzen Tag im Bett versteckt vor der Welt, weil, mhm, ich dachte, wie gemein könnt ihr eigentlich sein? Mhm. Ihr könnt das kritisieren und ihr könnt mit mir in den Diskurs gehen, aber bleibt doch bitte sachlich. Und das sind Menschen im Internet einfach nicht. Mhm. Und das war ein Prozess, definitiv. Und das habe ich dann auch über die Monate gemerkt. Ich bin ja wirklich, also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel negative Kritik bekommen, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Aber ich habe eben gemerkt, wenn die dann ein halbes Jahr später nochmal kam, da konnte ich teilweise wirklich drüber lachen, mhm, wo ich ein halbes Jahr vorher weinend im Bett lag. Mhm.
Und was lernst du dann aus dieser Zeit, aus dieser Achterbahn für den kommenden September?
Mehr Gelassenheit. Mhm. Und was ich gelernt habe, was ich vorher schon wusste, aber nicht verinnerlicht habe, ist, dass es nie was mit dir selbst zu tun hat. Mhm. Dass wenn dich jemand persönlich angreift, dann ist das nur sein Problem und es hat nichts, mhm, mit dir zu tun. Mhm. Wenn dich jemand kritisiert oder wenn dir jemand helfen möchte, natürlich, dann sieht er da Dinge in dem Buch, die vielleicht hätten besser werden können. Mhm. Aber sobald jemand dich persönlich angreift, ist es sein Problem und das kann ich mittlerweile ganz gut dann von mir weghalten. Mhm.
Ja, das ist ja schön, das ist auch eine gute Entwicklung und wahrscheinlich fällt es dir dann auch deutlich leichter, diese Gelassenheit tatsächlich hinzubekommen.
Ich hoffe.
Ja. Und weil du in der Schauspielschule warst und mich auch immer das Thema Authentizität sehr interessiert und du auch angesprochen hast, dass man eben beim Schreiben so das Innerste nach außen kehrt. Woran erkennt man bei einem Schauspieler, dass er authentisch ist? Weil irgendwie steht man ja auf der Bühne oder man ist sichtbar im Fernsehen, auf der Kinoleinwand und trägt dann eine Maske. Aber was bedeutet es, bei einem Schauspieler authentisch zu sein?
Authentisch in der Rolle oder die Person authentisch?
Beides. Ich weiß nicht, gibt es da einen Unterschied? Also ich kenne mich ja nicht aus. Mich interessiert wirklich nur das Thema so, was ist authentisch überhaupt? Ja. Und ich versuche, das Konzept irgendwie greifbarer zu machen. Und mich würde interessieren, ja, weil du hast es, glaube ich, auch in der Podcast-Folge angesprochen, gerade diejenigen, die Schauspieler werden wollen wegen des Rummels und nicht wegen des Schauspielens, die sind selten auch authentisch und weiß nicht.
Also über die Persönlichkeit kann ich natürlich über jemanden nichts sagen, den, mhm, ich nicht persönlich kenne. Mhm. Was ich damit meine, ist, wenn, und das kennst du wahrscheinlich selber, wenn du einen Film schaust oder im Theater bist und einen Schauspieler oder eine Schauspielerin beim Spielen beobachtest und das Gefühl hast, das nehme ich demjenigen nicht ab. Mhm. Das ist einfach, wie wenn jemand schlecht lügt. Mhm. Und das würde ich jetzt mit Authentizität nicht vergleichen, aber in dem Moment ist derjenige einfach nicht gut in dem, was er tun soll. Und das hat oftmals damit zu tun, dass der Künstler nur im Kopf ist. Das heißt, er ist beim Text und der Text ist nicht im Körper angekommen. Das ist was, was auch mein großes Problem an der Schauspielschule oft war. Und in dem Moment, wo du den Text verinnerlichst und du sozusagen mit der Rolle verschmelzt und auch wirklich im Körper angekommen bist, das merkst du zum Beispiel, wenn du eine Rolle spielst, die sich über was ganz krass echauffiert oder vielleicht in einem Streitgespräch oder wo es sogar körperlich wird. Und dann merkst du am Ende, du hast vielleicht rote Flecken am Hals und du oder du schwitzt, obwohl der Raum nicht warm ist. Dann bist du im Körper angekommen, genauso wie wenn du jetzt nach Hause gehst und mit jemandem streitest, dann bist du ja, dann zeigt sich das ja auch körperlich. Das heißt, immer wenn der Körper nur dasteht bei einer Performance und nicht mitgeht in der Emotion, dann ist die Darstellung nicht gut.
Und wie viel von dem passiert dann auch beim Schreiben? Also wie viel von dem hast du dann tatsächlich mit ins Schreiben genommen?
Ich glaube, eine Charakterentwicklung auf jeden Fall. Und auch der Wunsch und auch das Verständnis, mich in andere Personen hineinzuversetzen. Weil eben, wie am Anfang angesprochen, Laura, die Protagonistin von meinem Roman jetzt, die ist mir nicht besonders ähnlich, aber ich kann sie wahnsinnig gut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist einfach was, was man lernen kann und sich aneignen kann und auch im Leben sehr von Vorteil ist, dass man diese Bereitschaft hat, sich in andere hineinzuversetzen. Und das lernt man durch Schauspielern ganz großartig, wenn man möchte.
Das kommt mir jetzt so spontan, weil du jetzt eben die Protagonistin ansprichst und da kommen ja auch andere Leute vor. Ist dir schon mal beim Schreiben dann irgendwie passiert, dass da plötzlich jemand Neues noch dazu kam? Also,
ja.
Ja. Boah, wenn das jetzt ein Psychologe sich anhört, der fängt es wahrscheinlich eifrig an mitzuschreiben.
Ja, das kann er gerne machen.
Ja. Und wie ist das vonstatten gegangen?
Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber meistens ist dann so dieser Gedanke da, da fehlt einfach noch was.
Aha.
Und dann kommt eine Person.
Krass.
Und ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, weil bei dem Roman ist es so, dadurch, dass er in Italien spielt, sind wir auch in italienischen Familien und dementsprechend gibt es sehr viele Personen. Und die ein oder andere war definitiv am Anfang nicht geplant. Und da war eben so dieses Gefühl, wir brauchen hier noch einen Gegenpart. In welcher Form auch immer. Und dann meistens stand die Person irgendwie schon da. Und dann kannst du die einfach ausfüllen mit den Ideen, die du hast. Und natürlich da auch wieder ein Handwerk. Das ist natürlich unterhaltender, wenn du eine Person entgegenstellst, die das komplette Gegenteil ist, weil dann einfach Reibung entstehen kann. Also selten stellst du ja dann einen Gegenpart, der dieser Person wahnsinnig ähnlich ist. Ja.
Und weil du es auch gesagt hast, dass das Schreiben für dich ja fast schon therapeutisch irgendwie ist, was hast du denn gerade jetzt bei Mein italienischer Vater über dich selber gelernt in dem gesamten Prozess?
So viel.
Ja.
Also ich habe gelernt, und das lerne ich tatsächlich auch gerade bei dem dritten Buch, das ich gerade schreibe, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber bei Mein italienischer Vater auch, wie selten wir uns doch mit der eigenen Familie auseinandersetzen und viel lieber oftmals mit dem Leben anderer. Oder mit Freunden. Und das ist mir nochmal so bewusst geworden, auch im Hinblick, wie schnell das Leben einfach vorbei ist und dass wir oftmals es auch ab einem bestimmten Alter sehr selten mit den Eltern zum Beispiel verbringen. Ja.
Ja, spannend. Wie kommt dann diese Erkenntnis? Ist das so, wenn du den Laptop zuklappst, denkst du dir das? Oder wie ist es dann?
Nee. Also in erster Linie will ich mit Romanen unterhalten. Natürlich freue ich mich, wenn man da was rauszieht und ich ziehe da auch was für mich raus. Ich habe da jetzt nicht so ständig das Gefühl, dass mich das jetzt irgendwie mitnimmt in den Alltag oder dass mich das jetzt formt. Das habe ich tatsächlich mehr bei den Sachbüchern, weil wenn du dir deine ganz, ganz persönliche Geschichte vom Leib schreibst, ohne eben Charaktere dazwischen, die du dir ausdenkst, dann steht da einfach schwarz auf weiß, was dich gerade beschäftigt. Da ist es stärker. Und bei Romanen, wie gesagt, freue ich mich, wenn sich da jeder was mitnimmt und auch selber drüber nachdenkt. Aber in erster Form ist es für mich Unterhaltung.
Und gerade sprichst du an dein drittes Buch. Hast du mit dem schon angefangen? Was wird das für ein Buch?
Da stecke ich gerade mittendrin. Das wird ein Sachbuch, was inhaltlich zwar nicht an Gehen, um zu bleiben anknüpft, aber ich sehe es so ein bisschen als den nächsten Schritt, weil Gehen, um zu bleiben war ja schon sehr persönlich. Da haben mir viele schon gesagt, krass, wie persönlich das war.
Ja.
Aber das Buch ist jetzt nochmal eine ganze Nummer persönlicher. Ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe.
Das heißt, du gibst da Dinge preis.
Keine schlüpfrigen Details, aber
irgendwas, wo dir so ein bisschen unbequem, unangenehm
total,
ist.
Ja. Also ich kann noch nicht viel drüber sagen, aber es geht ganz grob gesagt um Herausforderungen. Und ich stelle mich da verschiedenen Herausforderungen. Und das wird einfach, ich bin jetzt mittendrin und merke, dass das unglaublich intim auch ist.
Das heißt, irgendwo ist der Inhalt des Buchs für dich dann auch die größte Herausforderung. Also es geht um Herausforderungen und irgendwie in sich geschlossen ist quasi auch der ganze Prozess für dich eine Herausforderung.
Da hast du auch schon meinen Prolog hinweggenommen. Das ist nämlich auch der Inhalt dessen, dass...
Aber ich habe es gleich kapiert, schau.
Genau, absolut, perfekt. Ja. Du bist die perfekte Zielgruppe. Nee, tatsächlich. Also es ist nicht einfach, dieses Buch zu schreiben, aber ich habe einfach gemerkt und ich habe jetzt auch ein paar Manuskripte schon an Freunde gegeben, dass es so viel bringt und auch mir als Leserin, wenn ich andere Bücher lese, mich einfach in andere Geschichten hineinzuversetzen und da was für mich mitzunehmen. Und wenn da jemand den Schritt geht und sagt, er schreibt es auf, dann freue ich mich einfach, auch Stichwort Authentizität, dass man einfach ehrlich ist und auch verwundbar sich macht. Und das muss natürlich nicht jeder machen, um Himmels Willen, aber ich mache es gerne anscheinend.
Und würdest du dann sagen, dass du damit irgendwie einen Bildungsauftrag verfolgst oder einem gerecht wirst? Wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, das wurde ich schon mal gefragt. Das Wort ist mir viel zu groß. Ja. Also das kann, wenn jemand das Gefühl hat bei dem Buch, dass das ein Bildungsauftrag ist, dann freue ich mich unglaublich. Würde ich jetzt selbst nicht sagen, aber mein persönlicher Anspruch ist, dass ich alles von allen Seiten beleuchte. Dass, also diejenigen, die vielleicht Gehen, um zu bleiben gelesen haben, das ist ja kein gängiges Reisebuch, sondern es geht ja eben auch über viele Dinge, die einem im Ausland beschäftigen, eigene Vorurteile, Themen, die heute wieder brandaktuell sind, wie Rassismus und wie sich Gedankenmuster in unseren Alltag einschleichen. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze und dass ich das auch rausgebe und sich andere, wenn sie wollen, auch damit auseinandersetzen. Und den Anspruch habe ich bei den Sachbüchern auf jeden Fall.
Das heißt, wenn man es vorsichtiger ausdrückt, sowas wie, du trägst dazu bei, dass Erkenntnis stattfindet.
Irgendwie. Das finde ich sehr schön, ja.
Ja, das sage ich auch immer. Weil ich sage eigentlich auch, dass ich niemand etwas beibringen kann mit meiner Arbeit. Aber ich glaube, dass ich sehr gut dabei helfen kann, dass Erkenntnis stattfindet. Was auch immer das dann ist.
Ja, toll.
Weil
ja.
Ich glaube, so richtig steuern kann man es eh nicht.
Ja.
So wie wenn du schreibst und dann lernst du plötzlich was über dich selber. Oder es tritt noch ein Charakter auf, der vorher noch irgendwie nicht geplant war. Von dem her, doch, ich glaube, damit kann man dann ganz gut leben. Auch in einer deiner Podcast-Folgen sprichst du über ein Schlüsselereignis in deinem Leben, wo du an Neujahr am Meer gestanden bist und irgendwie so eine...
Leider nur am Tegernsee.
Ach so, ja, ich habe das irgendwie jetzt als Meer im Kopf. Aber Tegernsee passt auch, ist ja fast...
Fast.
Aus Münchner Sicht ist es ja ein Meer.
Ja.
Magst du über das Ereignis mal erzählen, was ist da passiert?
Ich war da in einem sehr, sehr tollen Angestelltenverhältnis. Ich habe bei Muckbook gearbeitet, habe das Magazin geleitet und habe aber gemerkt, dass ich mich gerne weiterentwickeln würde und einen neuen Schritt gehen möchte. Und habe da, das war dann genau an Neujahr, was auch irgendwie so sinnbildlich eben für Veränderung dann auch für mich stand, hatte ich das Bedürfnis, ich muss jetzt etwas ändern und ich habe aber keine Ahnung, was danach kommen wird. Also zu dem Zeitpunkt war ich schon an, naja, so halb an einem Buchvertrag dran, aber das kann auch ganz schnell wieder sich wieder ändern. Mhm. Also wir hatten das Gefühl, es geht in eine gute Richtung, aber es gab nichts schriftlich und auch, ja, gar nichts im Endeffekt. Mhm. Und was ich auch zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass mein Freund daraufhin fast ein ganzes Jahr in die Entwicklungshilfe nach Malawi ging. Mhm. Das kam dann erst ein paar Wochen später. Aber ich habe das irgendwie alles so an diesem Tegernsee-Ufer gemerkt, dass die Zeit auf Neuanfang steht. Mhm. Und bin dann auch zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, dass ich kündigen würde, weil, und zu dem Zeitpunkt habe ich dann das auch mit der Entwicklungshilfe erfahren, es war ein paar Wochen später, dass ich da eben sehr, sehr gerne mitgehen möchte und dass mir natürlich bewusst ist, dass ich aus Malawi kein Münchner Stadtmagazin leiten kann, nicht mal, wenn ich wollen würde. Mhm. Und bin dann eben aus diesem Verhältnis rausgegangen und habe dann auch meinen Flug nach Malawi gebucht und wusste, habe mir das so durchgerechnet, das funktioniert auch finanziell dort im Land, ist natürlich auch wesentlich günstiger als bei uns. Und eine Woche vor Abflug lag dann aber der Buchvertrag bei mir auf dem Tisch. Und das hat mich so rückblickend total gestärkt, öfter mal zu springen und auch Vertrauen zu haben auf dieses Empfinden, dass jetzt was Neues kommt und jetzt darf auch was Neues kommen. Also nicht festhalten an Dingen, wo man einfach merkt, man ist rausgewachsen.
Das heißt, von der Reihenfolge her kommt für dich immer zuerst das Loslassen und dann kann erst was Neues passieren? Oder wie würdest du es sagen?
Mhm. Sicherlich gibt es Menschen da draußen, die es genau andersrum erlebt haben. Mhm. Ich glaube, so generell das Loslassen der Schlüssel zum Erfolg ist, das kann man auch runterbrechen im Alltag, öfter mal ausmisten, also wirklich sich von Dingen einfach trennen, das tut immer gut. Mhm. Und geistig halt eben loslassen, auch im Sinn, also ich mache das in allen Bereichen. Ich trenne mich auch von Menschen, mit denen es nicht mehr passt oder die trennen sich von mir und dann merke ich das einfach, dass es nicht mehr gepasst hat. Oder eben aus dem Beruf rausgehen. Mhm. Und das ist natürlich mit sehr viel Mut verbunden, dass man wo rausgeht, wenn man noch nichts Neues hat. Aber ich habe das jetzt schon so oft gemacht, dass ich einfach sagen kann, es geht immer gut aus. Mhm. Und da gibt es eben auch eine Folge im Podcast von Mut zu springen, wo es eben darum geht, ja, was ist denn überhaupt das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Das sind bestimmt Fragen, mit denen du dich auch beschäftigst als Coach,
ja,
wo man auch mal überlegen muss, in welcher Gesellschaft wir natürlich leben und wie weich das ist, wie wir fallen. Sina hat es so schön gesagt mit ihren Eltern und bei mir geht es da genauso, dass man immer so ein sicheres Netz hat. Und natürlich soll es nicht so sein, dass man plötzlich auf dem Sofa bei einer Freundin schlafen muss. Aber auch das ist nicht schlimm. Auch da ist wieder ein Dach über den Kopf.
Wenn das tatsächlich das Schlimmste ist, ich glaube, dann wären wir schon lang gesprungen.
Ja, und ich glaube, das ist schon Rock Bottom, ist eine Wohnung zu verlieren und keine Kohle mehr zu haben. Da geht es dann nur noch bergauf.
Ja, aber man sagt es dann natürlich hinterher immer so leicht.
Mhm.
Aber wenn man selber in der Situation war oder auch noch ist, dann fällt es einem natürlich schwer, wenn du jetzt nochmal dahin zurückdenkst, vor du die Entscheidung getroffen hast, wenn du dir da noch eine so eine Sache mitgeben dürftest, damit die Entscheidung schneller stattfindet, was würdest du dir dann da sagen, zurückblickend?
Also keine Frage, das ist total schwer.
Mhm.
Auch heute nach den vielen Erkenntnissen, wenn diese Situation wieder kommt, ist es auch wieder schwer in dem Moment. Aber ich würde mir mitgeben, was ich mir immer mitgebe, dass ich mal mehr Vertrauen in mich selber haben muss. Weil ich bin mein allergrößter Kritiker und ich fange oftmals bei meinen Überzeugungen immer wieder bei Null an, obwohl ich so viel gelernt habe. Und das würde ich mir mitgeben, endlich mal den Kopf ausschalten und einfach mal vertrauen. Das ist natürlich nicht was dann die ganze Zeit vorherrscht, dieser Zustand. Klar. Aber für den Moment, wo ich springe, damit ich es mir selber nicht so schwer mache.
Das klingt für mich nach einem tollen Schlusswort, das einfach mal vertrauen. Ja, stimmt schon. Also, und wie du es auch gesagt hast, dieses, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist tatsächlich eine der Fragen, die ich ganz gern verwende und auch meine Klienten mal ausmalen lasse. Und wenn dann dabei rauskommt, naja, eigentlich so schlimm ist es gar nicht.
Immer.
Ja.
Ja.
Von dem her wünsche ich dir für die kommende Zeit, jetzt wird es ja spannend, wenn dann das Buch rauskommt, wünsche ich dir, dass es keine Achterbahn ist, sondern mehr so eine, vielleicht so eine Wildwasserfahrt oder so.
Oder eine ansteigende Euphoriekurve.
Oder das wäre auch super. Wie wäre es dann am schönsten? Sowas, oder? So eine ansteigende.
Ja, dann ist der Fall danach halt auch wieder sehr hoch, ne? Nee, die Achterbahn passt schon. Ich glaube, es muss einfach ein bisschen ausgewogener sein. Mhm.
Ja, dann wünsche ich dir eine ausgewogene Achterbahnfahrt. Ich versuche mir das gerade vorzustellen.
Und ich auch.
Dann natürlich alles Gute für die Herausforderung in der Herausforderung mit dem dritten Buch.
Danke.
Da bin ich sehr gespannt. Vor allem, wenn man dann da mehr darüber erfahren darf. Und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche dir auch für den Podcast weiterhin alles Gute. Und ja, bin gespannt, was man dann von dir so alles hört.
Vielen Dank auch an dich und für die Zeit. Danke.
Danke dir. Ciao.
Ciao.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich muss jetzt erstmal meine Gedanken sortieren. Für mich war da so viel Inhalt drin. Ich werde mir das Interview auch selber nochmal ein bis zweimal anhören und wahrscheinlich mitschreiben, weil es war so viel dabei, wo ich zu 100% sage, da denke ich genauso. Und dennoch war da noch ja so ein bisschen mehr, wo ich aber noch nicht genau weiß, wie ich das einsortieren muss. Und wenn euch Annika interessiert, dann kann ich nur empfehlen, lest ihre Bücher, lest mal vielleicht auch bei ihr auf dem Blog, da gibt's ganz viele Texte, hört unbedingt mal in ihren Podcast rein. Ich habe den so oft angesprochen, das war keine Marketingmaßnahme, sondern ich habe wirklich alle Folgen durchgehört und finde, sie hat einen ganz tollen Umgang mit ihren Gästen. Und wenn sie Folgen selbst macht, ist das sehr, sehr kurzweilig und für mich auch sehr spannend, was sie da alles erzählt. Die ganzen Links werdet ihr in den Shownotes finden und dann findet ihr ganz einfach den Weg zu ihrer Homepage, zum Podcast, zu ihren Büchern und so weiter. In der nächsten Woche mache ich mal wieder eine Folge alleine und da möchte ich ein Thema behandeln, das mir sehr nahe am Herzen ist und das mir aber auch eine ziemlich große Last irgendwo ist. Denn ich stelle fast schon mit Erschrecken fest, dass ganz viele Menschen, die wie ich Content produzieren, egal ob das Video ist, ob das Podcasts sind, ob das irgendwelche Texte sind, die ihren Zuhörern und auch den, egal ob das Zuhörer, Leser, Zuschauer sind, die ihnen immer Dinge versprechen, die passieren, wenn sie das und das tun. Und dazu muss ich sagen, ich glaube, der Mensch ist gar nicht schlau genug, um das zu tun. Also ich glaube nicht, dass wir wissen, wie das gute Leben funktioniert. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass jeder von uns seinen eigenen Weg finden kann. Und ich glaube auch, dass es für jeden von uns ähnliche Schritte sind, um auch diesen Weg zu finden. Dennoch glaube ich, dass man das sehr differenziert betrachten muss. Also, wie funktioniert das überhaupt? Was kann eine andere Person für dich tun? Und welche Verantwortung und welche Aufgabe verbleibt bei dir? Und das möchte ich das nächste Mal behandeln. Da freue ich mich sehr drauf, weil es ein Thema ist, das mich sehr viel bewegt und ja, wo für mich auch sehr viel Potenzial drin steckt. Und da freue ich mich auch drauf, das mit euch zu teilen und dann auch mit euch drüber zu sprechen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Wir hören uns dann am nächsten Samstag und bis dahin macht's einfach gut. Ciao.